Diese Begebenheit ist ja eine Szene aus dem Auszug und Durchzug des Volkes Israel aus Ägypten durch die Wüste und jetzt kurz vor der Einnahme dieses verheißenen Landes. Und vielfach werden ja Begebenheiten und Personen im Alten Testament, im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Es sind so wie Lebenszeugnisse, Biografien, Anwendungsgeschichten und Beispielfälle, an denen Zusammenhänge des Glaubens verdeutlicht werden. Und auch diese Hauptperson unserer Geschichte, Rahab, wird im Neuen Testament erwähnt, in diesem Kapitel, in dem viele Glaubenszeugen des Alten Testaments genannt werden. Hebräer 11 werden 16 namentlich genannte Personen wieder aufgegriffen, die großen bekannten Namen wie Abraham und Mose, aber auch zwei Frauen und unter anderem auch Rahab. Und dann heißt es, wie immer in diesen Versen bei den Vorstellungen dieser Personen, durch den Glauben kam Rahab nicht um mit den Ungehorsamen, sondern wurde gerettet. Durch den Glauben wurde sie gerettet und ihre ganze Familie. Wir haben vor kurzem von diesem Erdbeben in L'Aquila, in den Abruzzen, Italien gehört. Und eine Begebenheit ist das sehr bewegend gewesen, dass nämlich eine verschüttete junge Frau, eine Studentin, dramatisch nach Stunden, eigentlich nach zwei Tagen erst gerettet worden ist. Und das kam so, dass ihr Vater von diesem Unglück hörte, was ja mitten in der Nacht geschah, um 3:30 und sich gleich auf den Weg machte, dort an diese Unglücksstätte. Und eigentlich einen Tag später, erst am nächsten frühen Morgen, entdeckte er in dem Trümmerfeld den Schrank des Zimmers ihrer Tochter. Und dort war dann Anlass, genauer zu suchen mit Spürhunden. Und tatsächlich, sie fanden diese Tochter, die schwerhörig ist und das Hörgerät bei Nacht nicht anhatte und gar nicht wusste, dass man sie noch suchte und finden würde. Man fand sie nahezu unverletzt in einem Hohlraum und sie konnte dann schließlich nach 40 Stunden alles in allem geborgen werden. Hier kann man sagen, durch den Glauben des Vaters, der unermüdlich das nicht aufgegeben hat und nicht wahrhaben wollte, dass er seine Tochter verlieren könnte. Durch den Glauben wurde diese Eleonora gerettet. Durch den Glauben der Rahab wurde sie selbst und ihre ganze Familie und Angehörigen gerettet. Vielleicht könnte das einen Eindruck vermitteln von der Stadt Jericho, in der die Geschichte jetzt spielt. Eine Stadt, die ja auf felsigem Untergrund gebaut ist, zwar 400 Meter unter dem Meeresspiegel und gesichert ist mit Felsen und Mauern, sodass es heißt, einige Kapitel weiter, Jericho war verschlossen vor den Israeliten, praktisch uneinnehmbar. Und möglicherweise könnte das eines dieser Häuser auf der Mauer, auf dem Felsen gewesen sein, das Haus, in dem diese Geschichte spielt, das Haus der Rahab. Und nun heißt das im ersten Vers unseres Abschnittes mit diesen dürren Worten, Josua aber sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Das sind knappe, dürre Worte und dahinter steht eine Dramatik und ein spannendes Erleben. Filmreif könnte man das in Szene setzen. Es ist eigentlich verwunderlich, dass es darüber noch keinen Film gegeben hat. Ein Geheimdienstauftrag, ein Spionagekommando auf Leben und Tod. Und das im Rotlichtmilieu dieser Stadt. Wo waren die zwei Agenten am sichersten? Ja, im Vergnügungsviertel. Ja, da ist ein bunteres Treiben von lockeren Menschen, von Fremden und Einheimischen, von seriösen Kaufleuten und Reisenden oder auch von zweifelhaften Gestalten, von Touristen und Sextouristen, müssten wir heute sagen. Ein multikulturelles Getümmel, in dem sie getarnt und wenig erkennbar, unauffällig untertauchen konnten. In diesem zwielichtigen Viertel einer Weltstadt nach damaligen Verhältnissen. So wie heute die Hafenviertel der Seestädte oder die Absteigen in großen Metropolen. Und so landen sie hier im Haus dieser Prostituierten von Rahab. Aber auch der Inlandsgeheimdienst von Jericho, die Spionageabwehr, der CIA, so würden wir das ja heute sagen, von Jericho war wach und nicht untätig. Und irgendwie haben sie sich möglicherweise verdächtig gemacht und auffällig. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Nun, Rahab ist aber hier ganz professionell vertraut mit diesem Agentenmilieu. Wie verfährt man da? Und die lässt sich ganz cool, sehr flugs, durch den Hintereingang aufs Dach steigen, als dann schließlich der Staatssicherheit oder der Geheimdienst bei ihr anklopft. Wir suchen da zwei verdächtige Leute. Könnte es sein, dass die hier sind? Und sie hat auch sofort eine ganz coole, glaubwürdige Geschichte bereit zur Erklärung, indem sie sagt, Vers 4, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Ja, auch die Hausdurchsuchung bleibt ohne Erfolg, weil sie unter der Flachsernte dort auf dem Flachdach gut getarnt sind. Für Rahab war es der Entschluss eines Augenblicks. Und sie konnte nicht lange entscheiden. Musste von jetzt auf gleich eine Entscheidung treffen. Entweder diese zwei Spione verpfeifen und sich und ihr Leben retten und wahrscheinlich noch Belobigungen und Prämien und Privilegien bekommen, vielleicht auch eine Titelseite in der Zeitung. Oder die beiden decken und verstecken und sich selbst in Lebensgefahr bringen. Denn das war klar. Wenn sie erwischt worden wären, dann wären alle drei des Todes gewesen. Und die Zusage auf Rettung, die ihr gemacht wird, ist eine Zusage, aber noch keine Sicherheit. Also sie hat sich entscheiden müssen in der unmittelbaren Lage heraus und man kann eigentlich nur verstehen, dass sie da sich für diese zwei Spione und Kundschafter entschieden hat, dass sie durch den Glauben gehandelt hat. Das heißt, dass sie vertraut war mit dem Reden Gottes, dass sie sich schon vorher damit beschäftigt hat, dass das in ihr gelebt hat. Ein Eindruck von der Autorität des Wortes Gottes. Ein Spüren des Segens, der über diesem Volk liegt, diesem Volk Israel. Ein Ahnen von der Wahrheit des Anspruchs Gottes. Und das war ihr durchaus vertraut, als sie dann so von jetzt auf sofort mit diesen Spionen in Verbindung kam. Und das wird deutlich, indem sie in Vers 9 sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Worin besteht ihr Glaube? Nur in wenig Wissen, wenige Fakten, die ihr wirklich vertraut sind. Nach heutigen Maßstäben würden wir sagen, sie konnte sicherlich nicht die Namen der Sonntage im Kirchenjahr. Sie wusste das Vaterunser ganz stockend nur vielleicht zusprechen. Wenig Kenntnisse, kaum Bibelverse. Ganz anders als bei uns hier in der Gemeinde, selbstverständlich. Aber das wenige, was sie wusste, das hat sie ernst genommen. Damit hat sie gelebt. Was sie verstanden hat, hat sie auch wirklich zu ihrem Leben gemacht. Vor vielen Jahren hat der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann in den Anfang 70er Jahren als Präsident unseres Landes einmal gesagt, als er von einer Journalistin gefragt wurde, ja, wie können Sie heute noch an die Bibel glauben? Wie können Sie heute Menschen noch empfehlen, sich mit der Bibel zu befassen? Und dann sagt er, in unserem Land haben die allermeisten schon mal irgendwie eine Berührung mit einem Wort der Bibel, mit einer Wahrheit des Glaubens gehabt. Du sollst deinen Nächsten lieben. Oder du sollst nicht lügen. Nehmen Sie das ernst, dann wird weiteres klar. Und ich denke, das war ein hilfreicher Tipp. Das wenige, was einer weiß, umzusetzen, zu seinem eigenen Leben zu machen, ist der Schlüssel für weitere Schritte nach vorne. Durch den Glauben wurde Rahab gerettet. Aber, und das ist das Schockierende hier, auch durch eine faustige Lüge. Durch eine ganz handfeste Lüge, die sie da ganz kalt den Mitarbeitern des Königs nennt. Und das wird uns zu schaffen machen. Wie soll man das verstehen? Vielleicht ist es eine Hilfe zur Erklärung, dass sie aus heidnischem Hintergrund stammt. Aus einem ganz gottfernen, säkularen Hintergrund. Es war angesprochen von einer Wahrheit Gottes, vom Leben des Glaubens, von Maßstäben Gottes, aber doch noch sehr, sehr weit weg. In der Apostelgeschichte wird einmal gesagt von Paulus auf der Missionsreise von den Heiden, zwar hat Gott in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Gott hat die Heiden die eigenen Wege gehen lassen. Und zwei Kapitel weiter bei seinem Auftritt in Athen, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit der Heiden hinweggesehen, aber nun gebietet er den Menschen, dass sie Buße tun sollen. Hinweggesehen, eigene Wege gehen lassen, Unwissenheit. Das trifft vielfach das, was Menschen, die in der Gottferne leben, ausmacht. Und Glauben ist ein Lernvorgang. Und wenn man weit weg ist von Gott, dann kann das Gewissen sehr stumpf werden, sehr abgetötet werden, klinisch tot werden am Schluss, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eins hat. So wie das in einer Parodie eines Nachrufs heißt, der Verstorbene hatte ein ganz reines Gewissen. Er hatte es nie benutzt. Das muss erst wieder geweckt werden. Und dann wird es auch wieder lebendig. Dann fängt es an zu arbeiten. Aber das war bei ihr in dem Punkt noch überhaupt nicht der Fall. Aber machen wir uns da auch keine Illusion, dass Gott mit ihr gewesen ist und selbst diese Lüge noch als Teil einer Geschichte der Rettung ihrer eigenen Familie, aber dann auch des Volkes Gottes gebraucht hat, kann man nur verstehen, dass er über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen hat. Für uns gilt etwas anderes. Wir wissen mehr. Und wir wissen auch, dass Gott ganz anders handeln kann an seinen Kindern. Wenn wir die Apostelgeschichte bedenken, Ananias und Sapphira, eine nebensächliche Lüge oder geschönte Wahrheit über eine Spendenbereitschaft führt zum Tod von zwei Menschen. Das ist ein hartes Gerichtsurteil, das daneben steht. Aber es kommt ja noch viel dicker und schlimmer. Durch den Glauben mit einer Lüge, aber hier geht es auch um einen Menschen, der von seinem Körper lebt. Eine Prostituierte verdient ihren Lebensunterhalt, vielleicht sogar ein Luxusleben, mit diesem Leben auf dem Strich. Jede Verfehlung gegen Gott ist ein Aufstand gegen Gott. Ja, wie das einmal jemand gesagt hat, ist ein Anspucken des Gekreuzigten. Aber sexuelle Verirrungen, Unzucht, Hurerei, Ehebruch bedeuten doch eine ganz besondere Schwerkraft und eine ganz besondere Tragweite. Es wird im Alten Testament immer wieder die Abgötterei, den Abfall von Gott mit einem Ehebruch verglichen. So im Jeremia-Buch etwa, hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, tat? Sie ging hin auf alle hohen Berge, unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und obwohl ihre Schwester, Juda, die Treulose, gesehen hat, wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs verlassen habe, scheut sie sich nicht, sondern geht hin und treibt auch Hurerei. Oder das andere Wort aus dem ersten Korintherbrief macht uns deutlich, dass Sexualität ganz besonderes Gewicht und Tragweite auch in der Frage, wie wir zu Gott stehen, hat. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die ein Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Es ist also nicht ganz belanglos als eine unter vielen Verfehlungen. Nun, die Vergangenheit von Rahab wird ja nicht beschönigt. Aber was kann Gott aus einer solchen Vergangenheit machen? Da können wir nur staunen. Rahab wird erwähnt im Lebenslauf des Stammbaumes, der bis zu Jesus reicht. Als Urgroßmutter von David ist sie dort in einem der Kapitel genannt. Ja, und damit sogar als leiblicher Vorfahre und Stammmutter von Jesus. Und was kann Gott aus einer samaritischen Frau am Jakobsbrunnen machen? Ein zwielichtiges, leichtes Leben mit Abenteuer, mit vielen Männern gehabt hat. Die wird zur Missionarin in ihrem Dorf, zu einem Brückenkopf Gottes in dieser Stadt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, man könnte fragen, ist Sexualität überhaupt ein Thema für uns? Ich würde so zurückfragen, ist für irgendeinen von uns die Not um sexuelle Reinheit kein Thema? Alt oder jung, Mann oder Frau? Wir wissen, aus dem Herzen kommen die argen Gedanken. Ehebruch, Lüge, aber eben auch Ehebruch. Aus unserem Kopf, aus unserem Herzen, ja, aus unserer Festplatte und aus den Augen und Fantasien. Und dann erst wandern sie in den Unterleib. Gott hat keine Berührungspunkte mit Rahab gehabt, keine Berührungsängste mit Rahab gehabt, sondern hat sie dort gefunden, wo sie war. Und er hat auch keine Berührungsängste mit mir als Versager in sexueller Reinheit. Wie gut ist das, wie erleichternd für uns, dass Rahab in der Bibel beschrieben wird, mit einem ganzen langen Kapitel. Wie gut, dass die Frau, die mit dem Ehebruch ertappt wird und zu Jesus gebracht wird, in der Bibel beschrieben wird und auch das Urteil von Jesus empfängt. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber Gottes Wort ist auch ein Spiegel, der uns zeigt, was in uns vorgeht. Es ist ein Riegel und zugleich ein Zügel. Vielleicht können wir das unter dem Reim uns merken. Gottes Wort ist das alles zusammen. Und Rahab, Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass er die Geschlechtlichkeit in einen Rahmen gesetzt hat. In den Rahmen der Ehe. So heißt es ja im Hebräerbrief, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden, die verheiratet sind, aber auch die Unverheirateten. Und nun ist das ja so, dass wir darauf gefasst sein müssen. In unserer Gesellschaft, in unserer Medienwelt werden wir hundertfach am Tag mit ganz anderen Botschaften konfrontiert. Auf allen Kanälen, auf allen Homepages, in allen Farben und Variationen. Nimm, was du brauchst. Außerhalb der Ehe, warum nicht mal hier und da ein Abenteuer? Warum vor der Ehe nicht zusammenleben? Ganz egal. Ich möchte es einmal so ganz persönlich von mir sagen. Ich wünschte, ich hätte mir als Jugendlicher manche Freiheiten in Berührungen, in Liebkosungen, in Zärtlichkeiten nicht genommen. Vielleicht könnten wir, wenn wir mit Rahab reden könnten, auch hören, was sie sagt. Das hat alles ganz harmlos, beiläufig begonnen. Ich kann meine Vergangenheit nicht beschönigen, aber irgendwann war ich ganz unten. Warum habe ich Gott eigentlich so spät erst kennengelernt? Aber wie kommt es eigentlich, dass Gott eingegriffen hat und mich herausgeholt hat? Ich kann nur staunen, was er aus mir gemacht hat. So wie es im Micha-Buch heißt, er wird sich unser wieder erbarmen und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Auch die Sünden sexuellen Fehlverhaltens. Das Alte vorbei, von Anklagen frei, die Sünden versenkt, die Zukunft geschenkt. Das steht hinter dem Leben von Rahab. Auch wenn es nicht in diesen Details uns so entfaltet wird. Und nun geht es noch weiter in dieser Geschichte, Vers 15 und Vers 18. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sagen dann nachher die beiden anderen, wenn wir ins Land kommen, so sollst du, Rahab, dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast. Da ist von einem roten Seil die Rede. Ein Seil, an dem sie jetzt die zwei Agenten wieder aus der Stadt herausgelassen werden in die Freiheit, aber das auch nachher ein sichtbares Zeichen sein soll. Hat das eine Bedeutung, dass das gerade ein rotes Seil ist, außerdem, dass man es vielleicht damit gut erkennt? Es gibt einen Brief in der Urchristenheit, der nicht in unserer Bibel steht, aber eines Christen, des römischen Presbyters Clemens, also einen Clemensbrief, in dem dieses Sachverhalt aufgegriffen wird. Und da heißt es, etwas Rotes sollte die Rahab zum Hause hinaushängen. Damit offenbarten die Männer, dass durch das Blut des Herrn allen, die an Gott glauben und auf ihn hoffen, Erlösung zuteil werden wird. Vielleicht kann man das wirklich als einen ganz kleinen Vorausblick sehen auf das, was mit der Erlösung am Kreuz geschehen ist. Wir hatten über die Karfreitags- und Ostertage hier am Kreuz ein rotes Tuch hängen, das uns deutlich macht, es ist ein grausames Geschehen, was hier geschehen ist. Diese spätere Rettung von Rahab wird durch dieses rote Seil garantiert. Unsere ewige Errettung wird durch das leere Kreuz und leere Grab garantiert. Zwei Fakten, zwei historische Ereignisse, die sich so zugetragen haben, zwei sichtbare Begebenheiten und zwei Gegenstände, wenn man so will, dieses Seil und das Kreuz und das leere Grab zum Anfassen, sind unsere Glaubenszuversicht. Denn wer kommt da nicht in die Angst des Gewissens? Ist bei mir die Erneuerung schon so weit, dass es reicht einmal? Ich bin doch nicht der, der ich sein könnte. Und diese Erlösung hängt nicht an unserem Glaubensstand, sondern hängt an diesem Faktum, an dieser Tatsache, dass Jesus gestorben ist. Wie die Erlösung von Rahab, die spätere Errettung, an diesem Seil festzumachen war. In Essen ist während des Krieges 1943, nachdem vorher in Hamburg schon mal ein ähnlich schlimmer Bombenangriff gewesen ist, die Operation Feuersturm, in Essen ein ähnliches Inferno gewesen, schon ein Vorgeschmack auf das, was dann ein, zwei Jahre später in Dresden sein sollte. Feuersturm, weil in den vielen Brandherden dieser Stadt dann durch den Sauerstoffmangel ein wirklicher Sog entsteht, der das Feuer nochmal weiter anheizt. Und es haben sich einige Menschen retten können in die Anlage der Synagoge, die als Ruine, nämlich als verbrannte Ruine von der Reichspogromnacht dort stand, über 5 Jahre. Aber an diesen verkohlten Mauern dieser Ruine fand der Feuersturm keine Nahrung. Und diese jüdische Gemeinde und ihr Gotteshaus, an der das Unrecht, dieses Verbrechen 5 Jahre vorher geschehen ist, wurde zur Rettung für viele oder einige nicht-jüdische Mitbürger. Und das Verbrechen, was an Jesus geschehen ist, ist unsere Rettung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, sagt uns der Epheserbrief. Wir sollten noch einen kurzen Blick werfen auf diese zwei Männer, auf diese zwei Kundschafter, von denen uns gesagt wird, Josua sandte sie aus. Zwei namenlose Kundschafter. Die werden nicht mit Namen benannt. Nicht wie in dem früheren Fall eines solchen Aussendung von Kundschaftern alle 12 namentlich genannt wurden. Nein, hier sind zwei No-Names, die so auf jetzt aufgefordert werden, diesen Weg zu gehen. Das ist ihre Stunde. Und sie waren bereit, von jetzt auf sofort zu diesem wagemutigen Einsatz. Was ist in ihnen davor gegangen? Und was wäre gewesen, wenn sie sich dem verweigert hätten? Ähnlich wie dem Ananias, diesem Zeugen der Bekehrung von Paulus, etwas zugemutet wird, was ihm unmöglich erscheint. Der Herr sprach zu Ananias, stehe auf und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Aber Ananias ging freudig hin. Nein, das steht ihm nicht da. Das steht, wie wir auch reagiert sind. Er antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Aber dennoch, er geht und wird Zeuge einer Wandlung, die das ganze Abendland ergriffen hat. Dieser eine Moment, der diese zwei Kundschafter hier trifft, als der Ruf sie ihnen begegnet, der ist alles entscheidend. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und dann heißt es ja in dem Refrain, wir werden das nachher singen, vertraut auf den Herrn für immer, denn Gott ist der ewige Fels. Man kann sich mal Gedanken machen, vielleicht waren diese beiden sogar Kinder von den Kundschaftern, die 40 Jahre vorher mit ausgesandt waren und versagt hatten. Jedenfalls war es eine Kindergeneration von ehemaligen, einer Vätergeneration, die sehr versagt hatte. Und ihr Dienst, den sie hier ausüben, gefährlicher Dienst, wo sie immer mit einem Bein im Grab standen, ist ein unschätzbarer Wert für das Volk. Denn sie haben dadurch den wahren Seelenzustand dieser Bewohner Jerichos erfahren und darüber Kenntnis bekommen. Ein Schrecken ist über uns gefallen. Alle sind feige geworden. Sie sind verzagt und keiner wagt mehr zu atmen. Ja, das hält man nicht lange aus, wenn das so ist. Also er starrt wie ein Kaninchen, wie eine Maus vor der Schlange. Lebensunfähig. Und das ist ein wertvoller Blick für das Volk Israel hinter die Kulissen. Ein Blick des Glaubens, der weiter sieht als das, was die Realität nach außen verspricht. Scheinbar eine uneinnehmbare Stadt mit diesen Mauern und Felsen. Wir haben es vorhin im Bild gesehen. Aber hinter diesen dicken Mauern und Felsen wohnen Menschen mit einem Hasenherz. Das war für eine gute Botschaft für dieses Volk Israel. Dieser Gehorsam, dieser Glaubensschritt der zwei, und er hat sie wirklich ein Glaubenswagnis gekostet, war eine Ermutigung für das ganze Volk und führte zum späteren Sieg. Genauso wie dieser Glaube der Rahab ihr Rettung gebracht hat und ihrer ganzen Familie. In einer arabischen Legende wird einmal von einem Vater erzählt, der vor dem Sterben steht und er möchte seinen drei Kindern sein Erbe vermachen. Und nach arabischer Ordnung nicht allen gleich, sondern dem ersten die Hälfte, dem zweiten ein Drittel und dem dritten ein Neuntel vermachen. Und der Rest soll für einen guten Zweck gespendet werden. Nun, als es ans Sterben geht, ist sein ganzes Erbe eine Herde von Kamelen, aber ein großer Reichtum in diesem Umfeld. Eine Herde, um genau zu sein, von 17 Kamelen. Aber die kann man nicht durch zwei teilen, ganzzahlig. Und nicht durch drei und nicht durch neun. Da sind sie sehr ratlos. Sie möchten doch ihrem Willen des Vaters sehr nahe kommen. Und dann fragen sie einen Freund der Familie. Und er sagt, ich gebe euch ein Kamel von mir dazu. Das ist jetzt euer Erbe. So, das lässt sich 18 durch 2 teilen, 18 durch 3, 18 durch 9. Und dann kommen sie auf die Summe von 9 plus 6 plus 2 Kamelen, die an die Kinder vererbt werden. Das sind 17. Dann ist da doch eins übrig. Und das wird als guter Zweck wieder diesem zurückgeschenkt, der ihnen aus dieser Klemme geholfen hat. Der etwas ihnen gegeben hat, hat es voll zurückbekommen und hat Frieden in dieser Familie gewirkt und dem Willen des Vaters entsprochen. Was nehmen wir mit? Gott fragt nicht, wenn wir an Rahab denken, wo wir herkommen. Wie tief, wie weit, wie entfernt sie war, sondern was sie aus ihrem Leben zu machen bereit war. Aus ihren Baustellen, aus den Bruchstücken, aus dem Durcheinander. Und das war alles heilbar. Sie hat das rote Seil geknüpft, so heißt es nochmal eigens. Und geknüpft heißt, man könnte auch sagen, verknotet. Sie hat es festgemacht. Nicht nur mal als eine mögliche Idee mit sich getragen, sondern hat wirklich einen Schluss gefasst. Das ist mein Leben jetzt. Und das andere auch. Sie und auch die Kundschafter haben im entscheidenden Augenblick den richtigen, wichtigen Schritt des Glaubens getan. Zum Segen für viele andere. Was wäre gewesen, wenn sie nicht diesen Gang gegangen wären? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, aber er empfängt unendlich mehr zurück. Darum vertraut auf den Herrn für immer, denn Gott ist der ewige Fels. Amen.